Liebe Zuhörer unseres Radios, wir legen die Abendmahlsworte im Buch Jesus von Nazareth von Papst Benedikt aus. Es geht um die Wandlungsworte. Dort ist nichts zu übersehen bei beiden Überlieferungen, nämlich den Matthäus und Markus auf der einen Seite und Lukas und Paulus auf der anderen Seite. Geht es um den Gedanken der Sühne und der Stellvertretung. Viele, nicht nur Exegeten, sondern auch Dogmatiker und andere Theologen meinen, dass das mit der Verkündigung seiner bisherigen Botschaft nicht zu vereinbaren sei. Peter Fiedler wird vom Papst zitiert: Jesus hatte den bedingungslos vergebungswilligen Vater verkündet, und dann fragt er, war dieser nun doch in seiner Gnade nicht so großzügig oder gar souverän, dass er auf einer Sühne bestand? Er erklärt dann den Sühnegedanken für mit Jesu Gottesbild unvereinbar, und darin pflichten ihm viele Exegeten und Systematiker inzwischen bei. Eine Anmerkung von mir, der Papst wird dann auch noch seine Antwort geben. Es wird überall versucht, künstlich Gegensätze in die Evangelien hineinzutreiben, zum Teil mit sehr fragwürdigen, um nicht zu sagen falschen Argumenten. Jesus hatte den bedingungslos vergebungswilligen Vater verkündet. Das ist höchst missverständlich, wenn nicht sogar falsch. Wir beten ja im Vater unser, wenn man es im griechischen Text der Wörter übersetzt, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Das ist die einzige Bedingung im Vater unser. Nur wenn wir vergeben, wird uns die Vergebung des Vaters zuteil. Was nützt dem reichen Prasser, der im Feuer brennt, die Vergebung des Vaters, wenn er sie nicht annimmt, wenn er asozial lebt, wenn ihm die Not der Menschen um ihn herum gleichgültig ist? Was nützt es dem unbarmherzigen Diener im Gleichnis, das Jesus erzählt, der seinem Mitknecht die Schuld nicht erlässt? Er selber wird dann ins Gefängnis geworfen, bis er den letzten Heller bezahlt hat. Was würde es dem Sohn, der zum Vater, der in der Fremde lebt und dann zum Vater heimkehrt, wenn er nicht umgekehrt wäre? Er wäre in der Fremde umgekommen, er hätte die Vergebung des Vaters eben nicht erlangt. Sie verstehen jetzt, warum ich sage, das ist höchst missverständlich zu sagen, der bedingungslos liebende und vergebende Vater, das ist schon richtig im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater stellt keine Bedingungen. Er freut sich einfach, dass er den Sohn hat. Er nimmt ihn in die Arme. Er vergibt ihm. Aber der Sohn muss auch umkehren. Und es ist keineswegs so, dass Gott jeden in seine Gemeinschaft zwingt, der es absolut nicht will und der auch nicht bereit ist, zu vergeben. Und nur wenn man das so ins Extrem treibt, kommt man in diese Gegensätzlichkeiten hinein. Ferner, wenn es wirklich stimmt, dass der Philipperhymnus und viele Exegeten und Bibelgelehrte sagen es, ich glaube es auch, in Philipper 2, 6 bis 11 von Paulus schon vorgefunden worden ist in der Gemeinde, wenn er das nicht selber komponiert hat, ja, dann muss man sich doch fragen, welche Gesinnung hatte denn Christus, der in der Herrlichkeit des Vaters war, der uns Menschen gleich geworden ist, gehorsam bis zum Letzten, der sich selber hingegeben hat, den Sklaventod am Kreuz auf sich genommen hat. Das ist doch Liebe bis zum Äußersten. Und da ist doch zur Stellvertretung hin gar kein langer Weg mehr. Das ist doch schon Stellvertretung. Also wir verstehen Sie, auf der einen Seite haben wir es mit einem Urgestein der Verkündigung zu tun. Wir kommen damit in die 30er Jahre, in dem Jahrzehnt, in dem Jesus selber gestorben und auferstanden ist. Wir sind also ganz nah am Ursprünglichen dran und trotzdem will man es nicht wahrhaben. Der Papst schreibt: Der eigentliche Grund, warum sich ein Gutteil der modernen Theologen gegen die jesuanische Herkunft der Abendmahlsworte stellen, liegt ganz woanders. Er liegt nicht im historischen Befund. Wie wir gesehen haben, sind die eucharistischen Texte ältestes Überlieferungsgut. Vom historischen Befund her kann gar nichts ursprünglicher sein als eben die Abendmahlsüberlieferung. Aber der Sühnegedanke ist dem modernen Empfinden nicht nachvollziehbar. Jesus muss mit seiner Reich-Gottes-Verkündigung der Gegenpol dazu sein. Es geht schlichtweg um nichts anderes als um unser Gottes- und Menschenbild. Insofern ist die ganze Diskussion nur scheinhistorisch. Die Frage ist vielmehr, was ist das, Sühne? Ist das mit einem reinen Gottesbild vereinbar? Ist das nicht eine notwendig zu überwindende Stufe der religiösen Entwicklung der Menschheit? Muss Jesus, wenn er der neue Bote Gottes sein will, nicht gegen diese Vorstellung stehen? So wird der eigentliche Disput darum gehen müssen, ob die neutestamentlichen Texte recht gelesen und seinen Gedanken von Sühne eröffnen, der auch von uns nachvollziehbar ist, wenn wir bereit sind, der Botschaft ganz zuzuhören, die auf uns zukommt. Kapitel über den Kreuzestod Jesu wird das dann nochmals vom Papst reflektiert. Dazu gehört freilich die Bereitschaft, dem Neuen Testament nicht sachkritisch einfach unser Besserwissen entgegenzuhalten, sondern zu lernen und uns führen zu lassen. Dann kommt ein ganz wichtiger Satz, den man sich wirklich merken müsse: die Texte nicht nach unserer Vorstellung umzumontieren, sondern unsere Vorstellung von seinem Wort reinigen und vertiefen zu lassen. Vielleicht haben Sie die Exerzitien von mir zum Thema des Wunders gehört. Da ging es ja auch genau um die gleiche Thematik. Von unserem modernen Bewusstsein her lehnen wir die Wunder ab, als Unmöglichkeit, die Naturgesetze durchbrechen zu können. Und hier haben wir wieder das Gleiche. Der Sühnegedanken ist im modernen Empfinden nicht nachvollziehbar, schreibt der Papst. Als ob das moderne Empfinden, als ob unser Zeitempfinden der Maßstab non plus ultra wäre. Als ob wir von dort aus, von diesem Richterstuhl aus über die heiligen Texte zu befinden hätten. Es muss genau umgekehrt darum gehen, dass unser Zeitempfinden immer wieder vom biblischen Empfinden und von dem, was Christus gesagt hat, korrigiert wird. In unserem Zuhören tasten wir uns an das Verstehen der Heiligen Schrift heran, so der Papst. Da ist zunächst die Frage, gibt es diesen Widerspruch zwischen der galiläischen Reich-Gottes-Botschaft und der in Jerusalem angesiedelten letzten Verkündigung Jesu, gibt es diesen wirklich? Bedeutende Exegeten, er zitiert Rudolf Pesch, Gerhard Lofig, Ulrich Wilkens, sehen zwar einen tiefgehenden Unterschied, aber keinen unlösbaren Gegensatz zwischen beiden. Sie gehen davon aus, dass Jesus zunächst das große Angebot der Botschaft vom Gottesreich und der ohne Bedingung geschenkten Vergebung gemacht habe, dass er aber das Scheitern dieses Angebotes zur Kenntnis nehme haben müssen und nun seine Sendung mit der des Gottesknechtes identifiziert habe. Er habe eingesehen, dass nach der Ablehnung seines Angebotes nur noch der Weg der stellvertretenden Sühne übrig blieb, dass er das auf Israel zukommende Unheil auf sich nehmen müsse, um so vielen das Heil zuzuwenden. Was sollen wir dazu sagen? Ist eine solche Entwicklung, das Beschreiten eines neuen Weges der Liebe nach dem Scheitern eines ersten Angebotes, von der ganzen Struktur des biblischen Gottesbildes und der Heilsgeschichte her möglich? Der Papst meint schon, zu den Wegen der Geschichte Gottes mit den Menschen, die uns im Alten Testament geschildert werden, gehört gerade diese Flexibilität Gottes, der auf freie Entscheidung des Menschen wartet und aus jedem Nein heraus einen neuen Weg der Liebe eröffnet. Auf das Nein Adams antwortet er mit neuer Zuwendung zum Menschen. Auf das Nein von Babel antwortet er, indem er der Erwählung Abrahams einen neuen Einstieg in die Geschichte eröffnet. Die Forderung nach einem König für die Israeliten ist zunächst Trotz gegen Gott, der unmittelbar über sein Volk selbst herrschen will. Aber in der Davidsverheißung wandelt er diesen Trotz um in einen Weg, der dann direkt auf Christus, den Davidssohn, zuführt. So ist eine ähnliche Zweistufigkeit im Wirken Jesu durchaus möglich. Dann legt er aber dennoch dar, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach so nicht gewesen sein kann. Aber prinzipiell kann man es nicht von vornherein ausschließen. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.